Das Wintersemester steht vor der Tür. An den meisten Hochschulen beginnt es Anfang November. Aber wie? Dieser Frage gehen wir heute Mittag nach. Und am Mikrofon begrüßt Sie dazu Bettina Köster. Gerade in dieser Woche wurde von den Ministerpräsidenten wieder neue Corona-Beschränkungen beschlossen. Bundeskanzlerin Angela Merkel appelliert heute per Video an alle Bürgerinnen und Bürger, ihre Kontakte zu reduzieren. Unsere Gesellschaft wird von dem Virus noch einmal besonders herausgefordert. Soweit ist klar. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für das Leben auf dem Campus. Die von vielen erhofften Präsenzveranstaltungen werden sich an den meisten Hochschulen in Grenzen halten. Online-Lehre ist jetzt im Winter noch einmal mehr angesagt. Was heißt das für die Studierenden und den Hochschulalltag? Darüber wollen wir heute Mittag diskutieren. Und wenn Sie sich beteiligen wollen, gerne sagen möchten, was Sie davon halten, welche Eindrücke Sie vielleicht auch hatten von dem Sommersemester und wie es jetzt weitergehen könnte in Ihren Augen, können Sie sich gerne jetzt ans Telefon richten und die 00800 44 64 44 64 wählen. Dann können Sie hier direkt bei der Sendung mitmachen oder Sie schreiben eine Mail an campus@deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, und wir rufen Sie dann zurück. Schauen wir vielleicht erstmal nach München zur Ludwig-Maximilians-Universität. Dort bin ich verbunden mit dem Vizepräsidenten Professor Oliver Jahaus. Grüße, Herr Jahaus.
Ja, guten Tag.
In München gehört ja der größte Teil der Stadt zu den Hotspots in Sachen Corona. Herr Jahaus, wie werden Sie Ihre Erstsemester empfangen?
Ja, gerade bei den Erstsemestern ist es eine ganz besondere Herausforderung. Wir in München haben ungefähr 50.000 operativ, also tatsächlich Studierende. Davon sind 8.000 bis 9.000 Erstsemester, die jetzt im Wintersemester zu uns kommen. Also 8.000 bis 9.000 Menschen, die die Uni eigentlich so gut wie gar nicht kennen, und die müssen wir in der Tat aufnehmen. Wir sind eine große Universität, wir haben 18 Fakultäten. Es gibt nicht den einen Fahrplan, wie wir diese große Gruppe von Menschen aufnehmen können. Ja, als die Zeiten noch besser waren im Sommer, als wir ganz hoffnungsfroh waren, da hatten wir uns gedacht, wir können diese Studierenden zu uns holen in einer Art Hybridsemester und ihnen die Universität vorstellen. Das können wir jetzt nicht machen. Da sind jetzt Einzelinitiativen gefragt. Alle natürlich virtuell, online, beispielsweise Einführungskurse mit einem ganz besonders starken Aspekt auf diese Erstsemester oder Orientierungsveranstaltungen vor dem Bereich. Dann natürlich eine sehr verstärkte Online-Studienberatung. Und das geht weiter bis zu ganz kleinen Maßnahmen, die die Universitäten und die Fächer sich ausgedacht haben. Ich nenne nur zwei Beispiele. Eine Fakultät hat eine Orientierungs-App programmiert, die Studenten sich aufladen können und wo sie Hilfe kriegen, wo sie sich hinwenden müssen und was sie jetzt in ihren ersten Tagen machen müssen. Eine andere Fakultät, die Tierärztliche Fakultät, die hat ein Informationsblatt herausgegeben mit kleinen QR-Codes, und wenn man die dann einscannt, dann sieht man kleine Informationsfilme, wo auch gezeigt wird, wie die Fakultät aufgebaut wird und was die Studierenden machen müssen.
Aber das heißt jetzt tatsächlich, dass diejenigen, die ihr Studium beginnen, beginnen es komplett online. Also sie sehen die Uni, keinen einzigen Hörsaal, keinen einzigen Seminarraum von innen?
Also ich will das nicht zu 100% so verallgemeinern. Natürlich holen wir tatsächlich kleine Gruppen an die Uni selbst, aber das ist wirklich die ganz, ganz große Ausnahme. Sie haben es gerade selber gesagt, die Situation in München hat sich in den letzten Tagen deutlich verschlechtert. Sie wird sich vermutlich in den nächsten Tagen noch mehr verschlechtern. Es ist völlig unverantwortlich, jetzt wirklich größere Studierendengruppen an die Uni zu holen. Das heißt, das Semester wird zu einem ganz überwiegenden Teil und natürlich auch für die Erstsemester ein Online-Semester werden, mit eben, wie gesagt, ganz, ganz kleinen Ausnahmen.
Nun werden Sie wahrscheinlich Studierende aus der ganzen Republik haben. Gibt es da ein Problem, dass die möglicherweise nicht anreisen können?
Also das Problem besteht ganz grundsätzlich. Das Problem besteht innerhalb Münchens, innerhalb Bayerns, innerhalb der Republik, aber natürlich auch international. Man muss sagen, das Problem entschärft sich in dem Maße, in dem wir tatsächlich jetzt auf ein Online-Semester übergehen, weil dann die Anreise tatsächlich nicht mehr vonnöten ist. Aber es ist durchaus ein Problem für jeden Einzelnen und jede einzelne Studentin, denn man muss ja vorauskalkulieren, brauche ich überhaupt eine Unterkunft in München oder wenn ich aus dem nicht-europäischen Ausland komme, wie ist das jetzt eigentlich mit der Aufenthaltsgenehmigung? Das sind alles Fragen, die sich damit verbinden. Das ist nun in der Tat paradox, aber es ist so, je stärker Corona jetzt zurückkehrt, umso weniger virulent wird dieses Problem, weil die Möglichkeit gar nicht besteht, nach München zu kommen.
Wissen Sie, wie groß der Anteil der Studierenden ist, die vielleicht sogar schon ihre Zelte abgebrochen haben, sage ich jetzt mal, um auch Kosten zu sparen? Denn gerade München ist ja nun auch nicht gerade mit niedrigen Mieten sozusagen im Angebot.
Das kann ich nicht sagen, wie viele Studierende davon jetzt genau betroffen sind, aber ich kann sagen, dass doch eine ganz, ganz große Anzahl davon betroffen ist. Und es ist wirklich eine sehr existenzielle, finanzielle Überlegung für die Studierenden. Soll ich jetzt wirklich da ein Zimmer ein ganzes Semester lang finanzieren, wenn es so ausschaut, dass ich vielleicht einen oder zwei Tage in diesem Semester an die Uni kommen muss? Aber die Lage, wie gesagt, vereindeutigt sich jetzt leider. Also die Gelegenheiten, an die Uni zu kommen, werden doch sehr stark zurückgefahren.
Schwenken wir mal den Blick in den Norden an die Universität Kiel. Claudia Ricarda Meyer, die Kanzlerin der Uni, ist jetzt mit uns verbunden. Grüße auch Sie, Frau Meyer. Frau Meyer, sind Sie noch da?
Ja.
Ah, okay. Jetzt höre ich Sie.
Guten Tag aus Kiel.
Ich grüße Sie. Das hat immer so eine Herausforderung, wenn man mit allen nur per Leitung verbunden ist und sich nicht sehen kann. Dann weiß man nicht immer, ob der oder diejenige jetzt auch gerade da ist. Frau Meyer, wir haben eben gehört, in München ist es ganz schwierig. Da wird es gar nichts an Präsenz geben, Veranstaltungen, auch für die Erstsemester nicht. Wie ist es bei Ihnen in Kiel? In Schleswig-Holstein ist es ja so, dass die Zahlen da nicht ganz so hoch sind und man sich da noch ein bisschen mehr in Sicherheit wiegen kann, oder?
Ob wir uns tatsächlich in Sicherheit wiegen können, das weiß ich nicht. Wir beobachten natürlich sehr aufmerksam und auch mit Sorge die Entwicklung der Zahlen. Es ist aber tatsächlich derzeit noch so, dass Schleswig-Holstein vergleichsweise gut dasteht und auch in Kiel kaum Neuinfektionen zu verzeichnen sind. Auch bei uns ist aber natürlich die Planung schon vor längerer Zeit angelaufen. Wir gehen von einem ebenfalls ganz überwiegend online durchgeführten Wintersemester aus, wollen aber Präsenz ermöglichen, vor allem für die Erstsemester, so wie das eben auch schon anklang. Da kommen Studierende an die Universität, die die Stadt nicht kennen, die Universität nicht kennen, ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen nicht, und denen wollen wir gerne diesen Einstieg in Präsenz ermöglichen, in ausgewählten Veranstaltungen. Und darüber hinaus gibt es natürlich Fächerlehrveranstaltungen, die auf diese Präsenz angewiesen sind, weil einfach Infrastrukturen genutzt werden. Laborübungen sind ein Beispiel, die wir derzeit ebenfalls in Präsenz planen.
Wenn ich mich noch so daran erinnere, an meinen eigenen Anfang, da fühlt man sich ja schon auch so als Erstsemester etwas orientierungslos. Deshalb gibt es diese Orientierungsphasen, um ein bisschen den Einstieg erleichtert zu bekommen. Wird es sowas geben bei Ihnen?
Im Rahmen der Möglichkeiten. Wir hoffen natürlich sehr, dass sich in den nächsten zwei Wochen die Lage nicht so verschärft, dass wir auch darauf verzichten müssen. Die einzelnen Studiengänge und Fakultäten planen solche Orientierungen sowohl fachlich wie auch dann für die Studierenden untereinander. Wie gesagt, in sehr kleinen Gruppen, immer unter natürlich Einhaltung all der Vorgaben, die wir seit Monaten gewohnt sind. Und auch die Fachschaften wollen ihre neuen Mitstudierenden gerne über solche Veranstaltungen natürlich hier auf dem Campus auch einführen.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dass die Fachschaften da auch ein bisschen Spielraum haben, um etwas selbst zu organisieren?
Den Spielraum haben sie natürlich, wie gesagt, immer im Rahmen der Gegebenheiten, die wir natürlich für alle Veranstaltungen, die wir derzeit durchführen, dann eben auch voraussetzen müssen. Wir sind da in sehr intensiven Gesprächen auf Vorbereitungen und hoffen, dass letztlich alle Beteiligten sich auch der Verantwortung bewusst sind, die sie natürlich an der Stelle haben.
Den Überblick über die deutsche Hochschullandschaft hat der HRK-Präsident, also der Chef der Hochschulrektorenkonferenz, Professor Peter André Alt. Den begrüße ich jetzt auch hier in der Runde. Hallo, Herr Alt.
Grüße Sie, Frau Köster.
Herr Alt, wo gibt es denn, wie ist Ihr Eindruck, die meisten Präsenzveranstaltungen an welchen Unis?
Also das hat weniger etwas mit Bundesländern zu tun als mit Hochschulgrößen. Wir haben ja ein riesiges Spektrum. Das reicht von kleineren Hochschulen mit einigen tausend Studierenden bis zu ganz großen Tankern, wo wir Studierendenzahlen jenseits der 50.000 haben. Und es liegt in der Natur der Sache, dass diejenigen Institutionen, die kleiner sind, leichter und flexibler einen Präsenzmodus aufrechterhalten können als die ganz großen. Das hat etwas zu tun damit, dass man natürlich die, wenn man es so nennen will, Verkehrsströme organisieren muss, dass man sicherstellen muss, dass Abstand eingehalten wird. Denken Sie nur an die großen Einführungsvorlesungen für viele Hunderte von Studierenden. Das ist etwas, was man ohnehin im Augenblick nicht im Präsenzmodus betreiben kann. Aber in kleineren Hochschulen geht das leichter natürlich mit den Veranstaltungen, da sind die Zahlen niedriger. Und es hat auch etwas mit den Fächern zu tun. Die Kollegin aus Kiel hat es ja eben schon gesagt, insbesondere in den Laborfächern, den Naturwissenschaften, aber auch in den Technikfächern brauchen wir vielfach ja die Anschauung am Objekt. Wir brauchen das Einüben der Arbeiten im experimentellen Kontext oder an den Maschinen. Und da muss man dann schon mit kleinen Gruppen arbeiten. Also insofern kann man nicht sagen, in diesem Bundesland ist es leichter als in jenem, sondern es ist eher eine Frage der Größe der Institution selbst. Aber insgesamt muss man sagen, ich glaube, wir waren als Hochschulsystem gut beraten, als wir etwas zweckpessimistisch gesagt haben. Im Wesentlichen wird der Betrieb auch im Wintersemester online stattfinden, im virtuellen Unterrichtsweg und nicht im Präsenzmodus.
Können Sie vielleicht auch ein bisschen was zu den Online-Lehrveranstaltungen selbst sagen? Jetzt kann man sich ja noch so halbwegs vorstellen, eine Vorlesung online. Aber ich sage mal, wenn es dann zu Seminaren geht, wo dann einfach ja auch eine Diskussion dazu gehört, wie müssen wir uns das vorstellen?
Also es ist sehr interessant zu beobachten, dass in den letzten Monaten auch die Vielfalt der Tools, die man dort einsetzt, gewachsen ist. Da ist viel an Innovation geschehen. Da hat sich vieles an kreativen neuen Lösungen entwickelt. Nehmen wir mal ein Seminar. Da haben wir durchaus die Möglichkeit, dass man auch diskutiert. Zum einen kann man das natürlich tun, indem man die Hand hebt. Wenn es jetzt nicht mehr als 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind, kann man das durchaus sehen als Seminarleiterin oder Leiter. Dann kann man diskutieren. Dann ist das etwas, was durchaus möglich ist. Man kann es aber auch im Chatroom tun, dann geht man auf einen schriftlichen Weg, dann kann man aber auch das Seminar kleiner machen, kann eine Untergruppe bilden und der Untergruppe bestimmte Aufträge erteilen, Dinge für eine halbe Stunde mal zu diskutieren. Also vieles ist da möglich. Es ist natürlich die soziale Interaktion nicht gegeben, die direkt stattfindet und die auch viel zu tun hat mit intellektueller Inspiration. Es ist klar, dass das nicht möglich ist, aber im Rahmen der Möglichkeiten dieser virtuellen Kommunikation ist die Vielfalt in den letzten Monaten deutlich gewachsen.
Wenn ich mich selbst beobachte bei Videoveranstaltungen, sage ich jetzt mal, dann habe ich gemerkt, dass ich da in so einer ganz anderen Anspannung vor dem Computer sitze, als ich das vielleicht in einem Raum mit mehreren Menschen sitzen würde. Ist das auch festzustellen bei den Veranstaltungen, die an der Uni laufen, oder gehen die Studierenden da vielleicht viel lockerer mit um?
Also das kann man sicherlich nicht so pauschal sagen. Die Anspannung entsteht dadurch, dass eben das unmittelbare Feedback fehlt. Ich kenne das auch, wenn ich Vorträge online halte, dann sehe ich nicht die Gesichter meines Auditoriums. Ich kann also nicht so genau einschätzen, ob das, was ich sage, gerade ankommt oder nicht ankommt. Das ist, glaube ich, ein generelles Problem, diese Kommunikation unter Abwesenden, wie das der Soziologe Niklas Luhmann mal genannt hat, die erschwert natürlich die Reaktivität und das verunsichert häufig. Wir werden auch sicherlich damit rechnen können, dass wir in Zukunft eine etwas bessere empirische Basis haben, was die psychischen Effekte angeht, die diese ganzen Formen der Online-Kommunikation auslösen. Da wird sicherlich auch Problemlagen geben. Das müssen wir realistisch sehen. Andererseits ist es eben so, wir müssen durch dieses Wintersemester durchkommen. Und dann hoffe ich, dass wir es geschafft haben. Dann sind wir in einer anderen Situation ab dem Sommer wieder. Also insofern gilt für alle auch im Hochschulsystem, gemeinsam versuchen, das Beste daraus zu machen.
Wenn ich an die Schulen denke, die hatten ja doch einige Anlaufprobleme und da haben sich sehr viele Lücken aufgetan, was die digitale Ausstattung angeht. Ist das an den Universitäten, Sie haben den Überblick als HRK-Präsident, da besser?
Also, ja, das ist deutlich besser. Wir sind ja an den Hochschulen auch schon vor einigen Jahren nun ins digitale Zeitalter eingestiegen. Das hat etwas damit zu tun, dass Forschung vielfach auf digitaler Basis stattfindet. Gleichgültig, ob sie mit Bildern, mit Material oder mit Textzeugnissen arbeitet. Und natürlich hat sich auch im Bereich der Lehre im Vorfeld von Corona schon ein gewisser Standard etabliert. Das hat man nicht komplett abgerufen, aber die Infrastruktur war vielfältig da und musste nun nur noch genutzt werden. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Hochschulen perfekt ausgestattet sind. Im digitalen Sektor brauchen wir noch bessere Infrastrukturen. Die Kosten für Lizenzen, für Lernsoftware sind nicht unerheblich. Die Qualifizierungsansprüche sind hoch. Wir müssen unsere Lehrenden ständig ajour halten, immer wieder auf den neuesten Stand bringen. Das muss kontinuierlich, nachhaltig und stetig geschehen. Das können viele, gerade kleinere und mittlere Hochschulen, aus ihrem Etat nicht leisten. Es sind also Zusatzkosten, die da erwachsen. Und wenn man digitale Lehre sagt, heißt das ja noch lange nicht, dass damit alles zum Besten ist. Die muss auch ständig weiterentwickelt werden und individualisiert werden, damit die Defizite, die wir jetzt im Sommer auch erkannt haben, behoben werden können. Also kurzum, wir haben einen besseren Standard als die Schulen, das kann man so pauschal sicherlich sagen, aber noch keinen perfekten Standard.
Jetzt möchte ich gerne nochmal unsere Hörerinnen und Hörer ansprechen. Beteiligen Sie sich gerne, wenn Sie Erfahrungen gesammelt haben, vielleicht auch jetzt aus dem Sommersemester. Was ist Ihnen da aufgefallen? Welche Kritik haben Sie vielleicht auch an dem, was jetzt so geplant ist im Wintersemester an den Hochschulen? Melden Sie sich gerne unter 00800 44 64 44, 64 und Sie kommen hier direkt in die Sendung. Wintersemester unter Corona. Wie kann der Hochschulbetrieb gestaltet werden? Das ist unsere Frage, der wir heute Mittag in Campus und Karriere nachgehen. Und jetzt haben wir schon so ein bisschen einen Überblick bekommen, wie unterschiedlich das auch an den Universitäten ab November laufen wird. Ein bisschen Präsenz, wenig Präsenz, gar keine Präsenz. Hängt auf jeden Fall auch mit der Größe der Hochschule zusammen. Und jetzt wird es allerhöchste Zeit, dass wir Studierende selbst hören. Und da bin ich jetzt mit Leo Schneider verbunden. Er ist Vorsitzender des Hamburger AStA. Grüße, Herr Schneider.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Schneider, in Online-Umfragen zur Online-Lehre liest man immer mal wieder die Aussagen, wie ein weiteres Semester dieser Art, also wie das vergangene Sommersemester, bereitet mir große Angst. Wie ist Ihr Eindruck unter den Studierenden in Hamburg? Geht das vielen so?
Ich würde sagen, das ist sehr unterschiedlich, weil man auch nochmal dahinter schauen muss, was ist denn die Angst, was sorgt dafür, dass die Studierenden Angst haben vor diesem weiteren Online-Semester. Hier in Hamburg werden wir auch ein Hybridsemester haben. Das bedeutet keine reine digitale Lehre im nächsten Semester, sondern wir werden 15-20% auch in Präsenz stattfinden lassen können. Und ich glaube, dass die Gründe für diese Sorgen der digitalen Lehre teilweise daran liegen, dass die Studierenden Angst haben, den Anschluss zu verlieren, auch in ihrem Studium, natürlich aber allerdings auch bei Sozialkontakten, weil man das, was wir hören, ist, dass teilweise die Online-Lehre nicht adäquat vorbereitet wird, auch von den Lehrenden. Das bedeutet, dass sich wenig Mühe gegeben wird und teilweise einfach nur PowerPoints hochgeladen wird. Das ist aber, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Es gibt auch ganz, ganz engagierte Professorinnen und Dozentinnen, die dort sich sehr viel Mühe geben und sich sogar neue Tools aussuchen, um die Online-Lehre vielfältig gestalten zu können. Dennoch kann eine Online-Lehre natürlich nicht in der Form eine Präsenzlehre ersetzen. Das ist ganz richtig. Wichtig ist aber auch zu bedenken, dass der soziale Aspekt, glaube ich, vielen Leuten auch noch Angst macht. Man kann sich nicht wirklich gut auf sein Studium konzentrieren, wenn man die Sorge hat, dass man weiß, wie man den Winter finanziell überstehen soll.
Das heißt, wenn Jobs beispielsweise wegfallen oder Ähnliches.
Genau, das ist ein großer Punkt für uns. Also was wir hören, ist eben, die einen sind, glaube ich, relativ gut abgesichert, haben noch den Vorteil, dass sie auch von ihren Eltern noch genügend Geld beziehen können. Andere Leute trifft es gerade andersrum sehr hart. Und das wirkt sich dann natürlich auch aufs Studium aus. Und wir erfahren auch immer wieder von Schicksalen und Menschen, die gerade ihr Studium abbrechen müssen, weil, und das bedeutet auch, dass sie nicht weiter studieren können und wirklich all ihren Fortschritt, den sie schon gemacht haben, hinter sich lassen müssten, weil sie ihr Studium nicht mehr finanzieren können, weil einfach gerade das Geld zum Leben nicht mehr reicht. Und das sind ganz schlimme Schicksale, von denen wir da erfahren.
Jetzt gab es ja auch diese Corona-Überbrückungshilfe. Und das ist der Punkt, wo wir Achim Meyer auf der Heide, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, mit begrüßen. Er ist in Berlin. Sie haben vor kurzem Ihren Bericht zu dieser Überbrückungshilfe veröffentlicht. 120.000 Studierende haben diese Hilfe beantragt. 63% der Anträge wurden bewilligt. Das sind nicht viele in meinen Augen bei 2,9 Millionen Studierenden in Deutschland. Und wie wir gerade gehört haben, sind viele in einer sehr krisenhaften Situation. Waren die Hürden bei diesen Anträgen zu hoch, Herr Meyer auf der Heide?
Also die Hürden waren nicht zu hoch. Das war eindeutig so, dass pandemiebedingte Gründe vorgegeben werden mussten. Das heißt, der Verlust des Arbeitsplatzes, um das Studium zu finanzieren, oder keine Aufträge bei Selbstständigkeit oder eben Rückgang der Einnahmen durch die Eltern. Und das, was wir aber haben feststellen müssen, ist, dass viele Studierende, nämlich 50% der Abgelehnten, tatsächlich in einer prekären Situation sind, aber nicht pandemiebedingt. Und das heißt, dass wir natürlich in der Studienfinanzierung grundsätzlich Reformen benötigen. Das kann nicht eine Überbrückungshilfe leisten.
Was wissen Sie denn grundsätzlich über die wirtschaftliche und soziale Situation der Studierenden im Moment?
Also mein Vorredner hat ja von vielen Studierenden gesprochen. Wir können das nicht so ganz nachvollziehen. Es gibt eine Menge Studierende, einmal die, die ich genannt habe, die in einer prekären Situation sind. Wir haben ein Viertel oder etwas mehr der Studierenden, die unter dem BAföG, ehemaligen BAföG-Satz von 735 Euro liegen. Und davon liegen sogar 9% zwischen 500 und 600 und 4% unter 500 Euro. Das heißt, dass sie natürlich tatsächlich wenig Geld zur Verfügung haben zum Leben. Andererseits wissen wir, dass in der Pandemiesituation über 70% der Studierenden eigentlich keine wirtschaftlichen Veränderungen hatten. Ein Teil, um die 11%, ist zu den Eltern zurückgezogen, um Kosten zu sparen. Und bei einem anderen Teil wiederum haben die Eltern dann doch draufgesattelt, um ihren Kindern den Lebensunterhalt abzusichern.
Wie groß ist der Anteil, der wieder zurück nach Hause gegangen ist?
Es waren 10-11% ungefähr. Das schwankte ein bisschen. Wir haben mal das versucht zu untersuchen in den Monaten Mai bis August. Und in dieser Schwankungsbreite hat sich das bewegt. Ich will auch noch einen Aspekt geben. Viele Studierende haben ihre Jobs verloren. Aber in diesem Zeitraum haben auch 14-19% auch wieder Jobs gefunden. Und es hat einen Strukturwandel am Arbeitsmarkt für Studierende gegeben.
Sagen Sie mal ein Beispiel. Also ich denke mal, viele haben ja in Cafés oder in Kneipen oder in Clubs wahrscheinlich gute Studentenjobs gefunden. Und wohin konnten sie ausweichen?
Also zunächst muss man sagen, 30% der Studierenden, die erwerbstätig sind, sind in Hilfstätigkeiten. Da gehören unter anderem die von Ihnen angesprochenen Kneipen- und Barjobs dazu. Die sind natürlich weggefallen zum großen Teil. Zunächst dann langsam wieder aufgebaut worden. Aber es gab natürlich im Einzelhandel viele Möglichkeiten. Es gab bei den Lieferdiensten viele Möglichkeiten, die haben ja kräftig zugelegt und hier hat es dann entsprechende Ausweichmöglichkeiten gegeben.
Jonas Langer hat sich bei uns gemeldet. Ich grüße Sie, Herr Langer. Sie studieren in Mainz, sehe ich.
Ja, hallo, moin. Das ist korrekt. Mittlerweile seit diesem Semester in Mainz, korrekt, ja.
Wie sind denn Ihre Erfahrungen?
Ein bisschen Resignation hat sich bei mir breit gemacht. Ich hatte bis zum Wintersemester, zum vergangenen Wintersemester noch in Greifswald studiert und dadurch natürlich diesen Kontrast, diesen Übergang von Greifswald nach Mainz als dann doch sehr intensiv empfunden, sehr scharf, da Greifswald halt ein sehr enges soziales Netz hat und man dort sozusagen in ständigen Austausch mit seinen Kommilitonen, mit seinen Professoren, Dozentinnen steht und das natürlich jetzt alles von Schlag weggefallen ist. Dazu mal die eigentlichen Lernsituationen ja nicht unbedingt nur die sind, die im Seminar stattfinden oder im Hörsaal, sondern außerhalb dessen. Also Abendvorträge beispielsweise oder Besprechungen danach, nach dem Hörsaal, man geht raus und versucht irgendwie das nochmal zusammenzufassen, was da passiert ist oder regt sich darüber auf. All die Situationen fallen ja komplett weg. Und die lassen sich auch nicht meines Erachtens nach durch technische Mittel wiederherstellen. Da hatten wir in Mainz auch einige Diskussionen mit den Dozenten und die haben es wirklich versucht, uns das zu ermöglichen auf technischem Wege. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das stellt sich einfach ein und das stellt sich nicht ein vor einem zweidimensionalen Bildschirm, leider.
Herr Langer, wie sind Sie denn damit umgegangen dann bis jetzt?
Man muss es ja irgendwie einfach absitzen. Ich habe das Sommersemester eben hier verbracht und die letzten 2 Wochen versucht, mein Fachpraktikum nachzuholen.
Was studieren Sie denn überhaupt? Das wissen wir noch gar nicht.
Ach, das wissen Sie noch gar nicht. Ich studiere Philosophie und Geschichte, beziehungsweise mittlerweile eher Geschichte und Philosophie, Schwerpunkt alte Geschichte. Also ein bisschen was Abgelegeneres. Dieses Praktikum ist natürlich jetzt auch abgebrochen worden. Also zumindest die Präsenzveranstaltungen sind abgebrochen worden, weil ich das in Berlin habe durchführen wollen. Und Berlin wissen wir ungefähr, wie es da gerade aussieht. Ich habe das Semester sozusagen fast an mir vorbeiziehen lassen, leider Gottes. Es hat stattgefunden.
Gab es denn Prüfungen oder so, an denen Sie beteiligt waren?
Ja, ja, klar.
Also das schon.
Läuft natürlich, der Prüfungsbetrieb läuft weiter. Ich war von Klausuren zwar nicht betroffen, habe aber gesehen, dass es auf dem Campus so Zelte aufgestellt worden sind, um dort vor allem die Erstsemester abzuprüfen, die ja dann doch recht zahlreich sind. In meinem Fall waren es Hausarbeiten, die zu schreiben waren. Die schreibt man zu Hause und kann sie einreichen. Sofern die Bibliotheken offen haben, kommt man auch an die Literatur. Das ist weniger das Problem gewesen tatsächlich.
Aber der zwischenmenschliche Austausch, der fehlt Ihnen ganz klar. Das ist rübergekommen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich gemeldet haben, ja. Herr Langer. Herr Kjasimov. Oder Frau Kjasimov?
Nee, Herr Kjasimov, hallo.
Hallo, grüße Sie. Woher rufen Sie an? Grüße Sie, hallo.
Ich rufe Ihnen gerade aus Schleswig-Holstein, Neumünster an.
Genau. Und Sie studieren oder?
Genau, ich studiere allerdings in NRW an der Universität Wittenherdecke und habe Ihren Aufruf gehört und wollte berichten, wie es eigentlich bei uns gelaufen ist.
Erzählen Sie mal.
Ja, also als es dann losging bei uns im Frühjahr, hieß es ja schnell umstellen, neu strukturieren. Und etliche Kommilitonen hatten da ja Zweifel, ob das nun jetzt mit dem Prüfungsbetrieb, überhaupt mit den Pflichtveranstaltungen funktionieren kann. Und wir waren, gelinde gesagt, einfach sehr überrascht und auch erfreut, wie gut das umgestellt worden ist. Und plötzlich konnten wir sozusagen unser Semester fast nahtlos fortsetzen, natürlich im Online-Betrieb, sowohl Prüfungen als auch eben die Pflichtseminare. Für etliche von uns wichtig, ich studiere jetzt im 10. Semester, um scheinfrei zu werden und sozusagen da keine Verzögerung zu haben. Mhm. Das war natürlich großartig von der Uni, dass sie uns das ermöglicht haben. Also es hat funktioniert, es kann funktionieren.
Das heißt, das, was wir eben gehört haben von dem Herrn Langer, an dem das wirklich richtig, richtig fehlt, dieser persönliche Austausch und ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch nochmal fachabhängig ist. Bei Philosophie ist das ja auch nochmal was anderes, glaube ich, als in anderen Fächern. Was studieren Sie?
Ich studiere Humanmedizin.
Humanmedizin. Genau. Und wie ist das dann mit den ganzen praktischen Übungen?
Schauen Sie, das ist, wir sind ja im klinischen Abschnitt des Studiums und auch relativ im fortgeschrittenen Abschnitt und da sind Praktika oder solche Gruppenarbeiten jetzt zumindest nicht vorrangig und sodass wir da jetzt keine Einbußen hatten. Und man kannte einen Universitätsbetrieb, das war für uns natürlich im fortgeschnittenen Studiumsverlauf jetzt nicht so problematisch wie jetzt Kommilitonen, die neu immatrikuliert werden und sich neu kennenlernen müssen, sich orientieren müssen.
Das heißt, Sie haben den Eindruck, Sie konnten eigentlich ganz gut weitermachen und es ist nichts auf der Strecke geblieben für Sie.
So ist es. Also, und das ging in einer Windeseile, konnten wir unsere Prüfung zum normalen Termin sozusagen absolvieren. Und wir waren halt so positiv überrascht, dass es mich dazu veranlasst hat, sozusagen auch mitzuteilen, dass es auch gut funktionieren kann. Klar, unsere Universität ist kleiner. Also die Uni, in der ich studiere, das ist dann sicherlich auch leichter zu handhaben. Aber die Logistik dahinter, die dann auf die Beine gestellt worden ist, das ist natürlich klasse gewesen.
Danke, dass Sie sich gemeldet haben und ein bisschen für positive Stimmung auch in diesem Bereich gesorgt haben. Jetzt weiß ich, dass von den Asten auch nochmal eine Initiative gestartet wurde, die heißt Solidarsemester 2020 mit einem sehr umfangreichen Forderungskatalog. Da geht es auch um die Mängel beim E-Learning, die beseitigt werden sollen. Vielleicht können Sie nochmal, Herr Schneider, ein bisschen mehr dazu sagen, wie Sie da auch im Kontakt vielleicht auch mit den Universitäten sind.
Ja, sehr gerne. Ich würde vielleicht auch gerne mal damit starten, auf die Zahlen, die gerade vorgetragen worden sind vom Geschäftsführer der Studierendenwerke. Und zwar hat das auch ganz eng damit zu tun, was wir nämlich fordern. Ein zentraler Punkt ist eben auch die soziale Absicherung der Studierenden. Und aus den reinen Zahlen, die vorliegen, kann man eben nicht immer ablesen, wie es den Studierenden wirklich geht. Also in Hamburg hatten wir zum Beispiel, glaube ich, 600 Anträge auf ein Hamburger Darlehen, was das Studierendenwerk auch ausgezahlt hat. Und das spiegelt allerdings nicht wirklich unserer Meinung ab, wie es den Studierenden wirklich geht, weil viele gar nicht erst sich trauen, ein Darlehen aufzunehmen, weil sie nicht wissen, wie sie sich da verschulden, beziehungsweise Angst vor diesem Schuldenberg haben und nicht wissen, wie sie den zurückzahlen müssen. Das heißt, aus den reinen Zahlen, die dann zum Studierendenwerk immer vorliegen, weiß man nicht, und generell leben 50% der Studierenden unter dem Existenzminimum. Das darf man auch nicht vergessen. Und natürlich geht es jetzt denen schlecht geht, noch wesentlich schlechter. Und zu unserem Forderungskatalog, der ist sehr, sehr umfangreich und umfasst eben beim digitalen Lehren einmal den Hinweis, dass auch die technische Ausstattung auf Seiten der Universität, aber auch der Studierenden häufig nicht ausreicht. Einige Universitäten sind da bestimmt sehr, sehr gut vorangeschritten. Es kommt aber hier auch immer auf die Finanzierung der Universitäten an. Und gerade in Hamburg haben wir damit immer wieder Probleme. Das muss man auch ganz klar so benennen. Wir haben jetzt extra Geld von der Stadt bekommen oder die Universität, um nochmal in die digitale Lehre zu investieren. Das Geld wurde zum Beispiel, was wir sehr begrüßen, dafür ausgegeben, dass Studierende jetzt einen Zoom Pro-Account haben. Das heißt, sie können eigenständig eben auch Zoom-Meetings starten, deren Zeit unbegrenzt ist, was super ist eben für den sozialen Austausch, auch im Rahmen der Möglichkeiten für die einzelnen Studierenden, was Gruppenarbeiten und eben dieses Netzwerken, was ja auch ganz wichtig ist, Studium begünstigt. Auf der anderen Seite fehlen bei bis zu 10% der Studierenden immer noch die adäquaten Ausrüstungsgegenstände und technischen Geräte, um wirklich gut an einer Online-Lehre teilzunehmen. Und da gibt es kaum Leihmöglichkeiten oder andere Lösungswege, gerade für die, die solche Geräte nicht haben, die gerade in prekären Lebenssituationen sich befinden. Die haben jetzt nicht noch das Geld, sich ein iPad zu kaufen oder sonstiges. Das heißt, was die Krise gesamtgesellschaftlich macht, das wirkt sich ja auch so auf die Studierenden aus. Den Leuten, die es schlecht geht und die sowieso schon arm sind, die können jetzt weniger teilnehmen, die haben weniger Chancen auf Teilhabe. Und das ist das, was wir kritisieren und wo wir fordern, dass zum Beispiel mehr darauf geachtet wird, dass auch die Studierenden besser daran teilnehmen können, dass Leihgeräte ausgegeben wird und dass das Geld nicht nur auf Universitätsseite ausgegeben wird, sondern auch den Studierenden zur Verfügung gestellt wird, eben auch auf deren Geräte geachtet wird.
Fragen wir doch vielleicht mal den HRK-Präsidenten, Herrn Alter, zu. Gäbe es nicht vielleicht auch eine Möglichkeit, so eine Art Digitalpakt für die Studierenden auch da ins Leben zu rufen? Denn ich weiß, bei den Schulen ist es ja so, dass man da durchaus auch Geräte dann jetzt inzwischen ausleihen kann für diejenigen, die eben zu Hause Schwierigkeiten haben, sich digital adäquat auch zu beteiligen.
Ja, ganz richtig. Das ist etwas, was ich seit langem fordere, ein Digitalpakt, der pro Studentin, pro Student ausgezahlt wird, dann entsprechend zu einem Teil finanziell unterstützt die Hochschule im Aufbau von Infrastruktur, im Erwerb von Lizenzen, aber auch die Studierenden, die, wie wir eben gehört haben, eben vielfach nicht in der Situation sind, dass sie technisch angemessen ausgestattet sind. Das ist etwas, was Bund und Länder in einer gemeinsamen Anstrengung analog zum Digitalpakt Schule für die Hochschulen auch entwickeln müssen. Sicherlich brauchen wir da nicht die 11 Milliarden, die die Schulen erhalten, aber wir brauchen schon nennenswerte Summen. Wir haben einzelne Bundesländer, in denen investiert wird. Das gilt für Hessen, das gilt für Nordrhein-Westfalen, andere, wo zu wenig geschieht. Und ich glaube, dieser soziale Aspekt ist im Sommersemester ganz deutlich geworden. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir unsere Förderinstrumente differenzieren. Wir brauchen mehr Bereitschaft bei den Studierenden, BAföG zu beantragen. 800 Millionen Euro sind nicht nicht verausgabt worden aus den bereitstehenden BAföG-Mitteln. Wir brauchen aber auch flexiblere Förderprogramme für diejenigen, die ins Examen gehen und deswegen nicht sich zusätzlich über Jobs finanzieren können, weil sie ihre ganze Arbeitszeit in die Vorbereitung der Prüfung stecken. Für diejenigen, die momentan in einer schwierigen Situation sind, weil sie einen Job verloren haben, Corona-bedingt. Oder für diejenigen, die im Augenblick Pflegeaufgaben übernehmen in der Familie. Also diese Differenzierung der Förderinstrumente, die muss größer werden. Und wenn wir über einen Digitalpakt Studierende mit entsprechendem Equipment unterstützen können, wäre das sicherlich sehr hilfreich.
Da bin ich jetzt ein bisschen erstaunt, dass viele zögern, BAföG zu beantragen. Herr Meyer auf der Heide, haben Sie da Antworten zu, warum das so ist?
Ja, Herr Lange hat das ja schon angesprochen. Also viele Studierende haben Angst davor, sich zu verschulden. Und man muss beim BAföG immer deutlich sagen, die Schuldenobergrenze beträgt maximal 10.000 Euro. Die Darlehen sind zinsfrei. Und wer möglicherweise voll BAföG bekommt für das gesamte Studium über 50.000 Euro, hat über 80% dann quasi geschenkt bekommen. Und das war immer ein Problem, dass, wie gesagt, viele das nicht beantragt haben. Wir haben als Studentenwerke nochmal massiv dafür geworben. Wir haben auch Studierende aufgefordert, wenn ihre Eltern möglicherweise in Kurzarbeit sind und entsprechende Einkommensverluste haben, dass sie Aktualisierungsanträge stellen sollen. Aber es gibt einen anderen Punkt, weshalb möglicherweise die Mittel auch nicht ausgeschöpft sind. Es müssen dringend die Elternfreibeträge erhöht werden. Hier hat es jahrelang eben keine Anpassung gegeben. Die letzten Anpassungen der letzten Jahre, 2016, 18 und 19, haben eben nur zum Teil gegriffen und nicht den bisherigen Leck ausgeglichen. Und ein weiterer Punkt ist, das hat Herr Alt, glaube ich, auch versucht anzusprechen, ist der Punkt, dass die Förderungshöchstdauer an die Regelstudienzeit gekoppelt ist. Und viele Studierende, nämlich 70%, werden erst im zweiten Semester nach der Regelstudienzeit fertig. Hier fordern wir schon seit langem eine Kopplung von Regelstudienzeit plus zwei Semester mit Förderungshöchstdauer, auch so, wie es gerade bei der Hochschulfinanzierung der Fall ist, über die Hochschulpakte.
Was die Regelstudienzeiten angeht, da gibt es ja jetzt durchaus auch eine Verlängerung, Herr Alt. Allerdings nicht in Einigkeit der Länder, sondern es ist wieder ein föderalistischer Flickenteppich. Können Sie uns vielleicht ein paar Beispiele nennen?
Ja, in der Tat hat beispielsweise Nordrhein-Westfalen gesagt, wir wollen das Sommersemester nicht auf die Förderungsdauer anrechnen. Das ist natürlich auch geschuldet dem Umstand, dass man aufgrund der sozialen Unsicherheiten bei manchen Studierenden erwarten konnte, dass sie ihr Studium nicht mit vollem Zeitaufwand betreiben können. Andere Länder haben sich dem aber nicht angeschlossen. Also es gibt tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Regelungen. Nun muss man sagen, dass das Sommersemester im Großen und Ganzen doch auch das bot, was ein normales Semester bot. Also man konnte auch Prüfungen abnehmen. Dennoch muss man sagen, dass es sicherlich unter Sonderbedingungen stattgefunden hat. Ich hätte es eigentlich ganz gut gefunden, wenn wir da eine einheitliche Lösung gefunden hätten, die ähnlich wie in Nordrhein-Westfalen in diese Richtung geht, dass man das Semester eben aus der Förderdauer herausnimmt. Aber das ist nicht gelungen. Wir wissen, dass das immer wieder ein großes Problem ist, in unserem Flickenteppich Bildungssystem namens Föderalismus zu kohärenten Lösungen zu kommen.
Herr Krüger aus Göttingen ist jetzt mit uns verbunden. Ich grüße Sie, Herr Krüger.
Ja, guten Tag. Können Sie mich hören?
Ja, ich höre Sie gut.
Ja, gut. Ja. Ich bin Dozent an der Universität in Göttingen und war im letzten Sommersemester auch bei einer der Veranstaltungen mit mehreren anderen Dozenten beteiligt, bei der wir dann im Anschluss natürlich auch Prüfungen hatten. Und da ist uns aufgefallen, dass das Leistungsniveau der Studenten doch schwächer war als in früheren Semestern. Also das hat sich dann in den Noten wieder gespiegelt, wo es vielleicht, halbe bis eine Note schlechter im Schnitt war. Und unser Eindruck war, dass es eben ja höchstwahrscheinlich durch die Tatsache kam, dass die Vorlesung als Online-Vorlesung gehalten wurde. Und das also wollte ich einerseits als Erfahrung in die Runde geben und andererseits fragen, wieso die Erfahrungen an anderen Universitäten sind oder im Bundesvergleich, was ist das Leistungsniveau der Studenten in Zeiten der Online-Vorlesungen betrifft.
Ich gebe die Frage mal in die Runde. Ich weiß nicht, wer sie beantworten kann.
Vielleicht weiß Herr Alt was.
Also auch da muss man sagen, es gibt natürlich ein sehr heterogenes Bild. Es gibt viele Online-Vorlesungen, die auch durch die entsprechenden Beratungsangebote so überzeugend vermittelt werden können, dass sie das, was vielleicht im Präsentmodus umfassender geht, komplett kompensieren. Und in anderen Fächern ist das nicht so. Wäre mal ganz interessant zu hören, aus welchem Fach eben der Bericht kam. Darf ich da kurz mal nachfragen?
Ja, Physik.
Also hier geht es eben auch sehr stark darum, dass man vielleicht nicht nur in der Vorlesung Stoff vermittelt, sondern dass man eben auch über Anschauungen, über Experimente Dinge vermittelt. Das ist etwas, was dann im Online-Betrieb absolut auch eingeschränkt wird oder verloren geht. Also man kann nicht alles simulieren. Ich glaube, man muss wieder sehr stark unterscheiden nach Fachkulturen, dass da eben bestimmte Dinge nicht komplett kompensiert werden können. Das ist uns klar. Und insofern wird auch das Semester der Zukunft ja auch keins sein, das im Online-Betrieb läuft, sondern Online-Elemente enthält. Wir werden da sicherlich auch in Zukunft wiederum darauf drängen, dass wir die Erfahrungen dieses Sommersemesters intensiver auswerten können. Die Hochschulrektorenkonferenz hat die einzelnen Länder auch angeschrieben und um entsprechende Rückmeldungen gebeten. Was wir ganz, ganz dringend bräuchten, wäre auch hier eine größere Einheitlichkeit der Länder, gerade mit Blick auf die Prüfungen. Wir haben Bundesländer wie Berlin, die im Grunde genommen das Prüfungssystem fürs Sommersemester ausgesetzt haben, gesagt haben, wenn jemand eine Prüfung nicht besteht oder der Meinung war, sie war nicht optimal, dann kann er sie im Wintersemester wiederholen. Andere Länder betreiben das Sommersemester gewissermaßen als Normalsemester und werden es auch im Winter so tun. Also auch hier leider wieder eine enorme Diversität der Lösungen. Aber es ist klar, es hängt von den einzelnen Fächern ab, ob man über Anschauung am Objekt etwas lernen muss oder ob man das tatsächlich ohnehin etwas abstrakter sich erschließen kann.
Ich würde vielleicht aus Studentensicht auch noch ganz kurz was dazu sagen.
Ja, klar,
gerne. Weil unsere Erfahrung als AStA ist, dass auch einige Studierende vor der Teilnahme an Prüfungen gerade arg zurückschrecken, weil sie sich nicht adäquat darauf vorbereitet fühlen. Das hören wir momentan immer wieder, dass Studierende zu uns kommen und sagen, ja, ich habe dieses Jahr fast an keiner Prüfung teilgenommen, weil sie sich entweder nicht trauen, in Präsenz die Prüfung teilweise zu schreiben oder weil sie sich nicht adäquat vorbereitet fühlen. Das heißt, auch hier auf die reinen Prüfungsergebnisse zu schauen, ist unserer Meinung nach nicht ausreichend. Man muss wirklich drauf schauen, wie viele Leute haben denn teilgenommen und wie viele haben im Vergleich zum Vorjahr nicht teilgenommen. Weil hier in Hamburg ist es so, dass unsere Ergebnisse zumindest bei den Daten, die wir jetzt schon haben, es auch sagen, dass es nicht unbedingt überall schlechter geworden ist. Also die Ergebnisse der Prüfungsleistungen, was jetzt auf der Seite der Politik zum Beispiel teilweise dazu führt, dass gesagt wird, ja, dann muss man ja nichts anpassen, zum Beispiel beim Hochschulgesetz, was sich mit dem Thema Prüfungen beschäftigt, weil was wir zum Beispiel uns wünschen würden, eben das ist auch eine Teil der Solidarsemesterforderung, dass die Freischüsse bei Prüfungen erhöht werden, also sehr verhauende Prüfungen dieses Jahr erlassen werden, damit die Studierenden trotzdem ermutigt sind, an den Prüfungen teilzunehmen.
Ich würde da auch gerne noch einen Punkt ergänzen, wenn ich darf.
Ja, klar, ja. Herr Mayer auf der Halde.
Und zwar, das Problem ist, Herr Alt hat es angesprochen mit dem Flickenteppich bei der Anrechnung des Sommersemesters und das könnte ja auch beim Wintersemester wieder blühen. Das hat natürlich auch eine Relevanz für die Förderung, insbesondere also was BAföG. Dort, wo das Semester nicht als volles gerechnet wird und dieses auch klar ist, wird das Studium oder wird die Regelstudienzeit um ein Semester verlängert und damit natürlich auch die Förderungshöchstdauer. Das ist ganz wichtig und sicher, bietet Sicherheit für Studierende, die eben vom BAföG abhängig sind. Und hier brauchen wir auch eine einheitliche Lösung bundesweit.
Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, denke ich. Vielleicht nochmal die Frage an Herrn Krüger. Wie wird denn das Wintersemester jetzt bei Ihnen gestaltet? Wir haben eben schon gehört, bei Ihnen im Fachbereich Physik müssen Sie natürlich auch schauen, dass es Laborsituationen gibt. Wird es die weitergeben? Also mit Präsenz?
Ja, also es wird teilweise Präsenzveranstaltungen geben, aber natürlich auch weiterhin viele Online-Veranstaltungen. Und was jetzt mich konkret betrifft, aufgrund der Erfahrung vom letzten Semester, habe ich also darauf gedrängt, meine Veranstaltung, die ich mit einem Kollegen jetzt im Wintersemester halten werde, unbedingt als Präsenzveranstaltung zu halten. Aber das geht natürlich nicht bei der Vielzahl der Veranstaltungen und der Vielzahl der Studierenden. Dafür sind die Räumlichkeiten ja gar nicht vorhanden überall.
Naja, immerhin gibt es dann einige bei Ihnen an der Universität. Ich, ja?
Ja, ja. Mhm.
Danke Ihnen, dass Sie sich gemeldet haben. Herr Krüger war das aus Göttingen. Schauen wir uns vielleicht auch noch mal an, welche Chancen diese Krise auch mit sich bringen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt ja auch noch mal einen Impuls geben kann, Herr Jahaus, nach München, zum Beispiel die digitale Lehre noch mal so ein bisschen auf Vordermann zu bringen, oder?
Also ich bin tatsächlich überzeugt davon, selbst wenn Corona vorbei sein wird, wir werden nicht in einen Zustand zurückkehren vor Corona. Corona wird die Universitäten doch ganz deutlich verändern. Wenn ich mal so ein bisschen zurückblicke, das Thema Digitalisierung, Herr Alt hat es ja auch angesprochen, war ja schon immer ein sehr großes Thema, gerade im Bereich der Lehre. Und wir hatten hochtrabende Pläne, wir haben gesagt, na, wir würden gerne 10-15% unserer Lehrveranstaltungen digital machen in Form des Blended Learning oder in anderen Formen. Und wir hatten eine Vision und diese Vision besagte, einmal in dem akademischen Leben soll ein Student, eine Studentin mal eine E-Learning-Veranstaltung durchlaufen. Und dann kam Corona und plötzlich schnellte das hoch auf 100%. Und ich will ganz gerne auf ein paar Erfahrungen zurückgehen, die Kommilitonen hier angesprochen haben. Also wir müssen natürlich offen zugeben, wir haben vielfach einfach versucht, Präsenzveranstaltungen irgendwie in das digitale Medium zu übersetzen. Und unsere Hauptpriorität war, das Semester nicht verloren gehen zu lassen. Und das ist uns in der Tat gelungen. Im Sommersemester waren wir von Corona überrascht, das sind wir im Wintersemester nicht. Das heißt, die Priorität wird sich ändern. Wir werden jetzt lernen müssen. Wir müssen schauen, wo wir tatsächlich die Vorteile, die das Medium bietet, zum Beispiel im Management zwischen interaktiven Teilen und der Bereitstellung beispielsweise von Material oder dem Umgang mit Material auf der Basis des virtuellen digitalen Mediums, wo wir das verbessern können, wo wir überhaupt so etwas wie eine neue Hochschuldidaktik der digitalen Lehre entwickeln. Und dann will ich ganz gerne noch etwas sagen. Ich glaube, der Zwang, sozusagen ins Digitale auszuweichen, wird uns auch die Chance bieten, nochmal ganz neu über Präsenzlehre nachzudenken. Auch da werden wir, glaube ich, zu ganz neuen Formen kommen und werden auch Präsenzlehre und die Formen der Präsenzlehre ganz neu beurteilen. Das ist die Chance, die sich uns jetzt bietet und die müssen wir in der Tat nutzen. Und ich sehe das an meiner Universität, aber ich sehe das von vielen Kollegen und Kolleginnen in vielen Universitäten, dass man in diesen Diskussionsprozess auch eingestiegen ist. Der wird ja auch befeuert von den Ländern, aber auch von den großen Verbünden, auch von der HRK selbstverständlich, was ich sehr begrüße.
Camilla Spickmann hat sich bei uns noch gemeldet. Sie ist Studierende der Medizintechnik und sie sagt, dass Medienkompetenz der Dozierenden dringend notwendig ist. Also da würde einiges im Argen liegen. Das passt zu dem Punkt, den Herr Jahaus eben auch angesprochen hat, dass es jetzt auch eine Chance sein kann, da was Neues zu entwickeln. Inwiefern ist denn die Bereitschaft auch da? Vielleicht mal für die Frage an Frau Claudia Ricarda Meyer, der Kanzlerin der Universität Kiel.
Die Bereitschaft der Lehrenden ist hoch, das ist meine Einschätzung. Und ich würde Herrn Jahaus unbedingt zustimmen in seiner Einschätzung. Das Sommersemester war eines, wo vielleicht viele auch Augen zugedrückt haben und die eigenen Ansprüche sind jetzt gewachsen und die Nachfrage nach entsprechenden auch Weiterbildung, Schulung ist hoch und das ist selbstverständlich was wir auch dann stark weiter ausbauen müssen. Und neben der technischen Infrastruktur sind das sicherlich Angebote, die auch perspektivisch nicht nur vorgehalten, sondern eben auch finanziert werden wollen. Was nochmal zeigt, wo auch die Herausforderungen für das gesamte System in dieser Umstellung liegen.
Also es sind jede Menge Herausforderungen, die jetzt im kommenden Wintersemester auf die Studierenden und die Lehrenden warten. Also ich glaube, das ist sicher, das haben wir jetzt herausgearbeitet. Aber es sind auch eine Menge Chancen dabei. Also wir haben immer wieder gehört, dass es durchaus auch gut funktionieren kann, die Online-Lehre. Und dass der ein oder andere sogar auf gute, kreative Ideen gekommen ist, um Studierende aktiv mit einzubauen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich gemeldet haben. Dieser Dank geht an unsere Hörerinnen und Hörer, aber natürlich auch an die Runde hier. Professor Peter André Alt, der HRK-Präsident, war dabei. Achim Meyer auf der Heide, Generalsekretär des Studentenwerks, Claudia Ricarda Meyer, Kanzlerin an der Universität Kiel, Leo Schneider, Vorsitzender des Hamburger AStA und Professor Oliver Jaos, Vizepräsident der Universität München. Ihnen allen gilt mein Dank in dieser besonders herausfordernden Diskussionsrunde, auch weil wir uns alle nicht sehen konnten. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Freude bei der Sendung Corso Kunst und Pop mit Sascha Zien am Mikrofon. Die wartet gleich um kurz nach vier bei Ihnen auf Sie. Und das neue Album der Screenshots wird da vorgestellt, der Sound der Ironie. Für Campus und Karriere verabschiedet sich für heute am Mikrofon Bettina Köster. Haben Sie noch einen schönen Nachmittag.